reden wir über Geld. Der Podcast von Portfolio Concept.
Energiewende zu teuer und zu halbherzig. Energieversorgung zu abhängig von Öl und Gas. Und Energiesystem zu unflexibel und zu langsam. Über die Herausforderungen und Chancen beim Thema Energie sprechen wir diesmal mit Professor Dr. Claudia Kempfert, eine der bekanntesten Energieökonominnen Deutschlands. Herzlich willkommen, ich bin Bianca Thomas.
Und ich bin Titus Schlösser. Auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen. Ich freue mich auf unseren heutigen Gesprächspartner.
Und wir blicken natürlich auch noch auf das Marktgeschehen und sprechen darüber, welche Aspekte auch im August einen Einfluss hatten. Aber vorher mal, Titus, meine To-Do-Liste, die wird gerade wieder länger. Es starten wieder neue Projekte, es stehen wieder mehr Termine im Kalender. Also die Sommerpause, die ist definitiv vorbei. Was hat denn bei euch als Vermögensverwalter jetzt im September Priorität?
Also Bianca, die Beobachtung der Märkte und selbstverständlich auch unserer Depots läuft bei uns kontinuierlich. Und jetzt, wo viele unserer Kundinnen und Kunden aus den Ferien zurückkommen, da planen wir auch wieder mehr persönliche Termine, teilweise auch per Teams, also digital, und schätzen aber auch die Gelegenheit, immer wieder im persönlichen Austausch zu sein. Und jetzt im September steht unsere nächste Kundenveranstaltung an. Seit vielen, vielen Jahren laden wir zu unserer Herbstveranstaltung ein. Seit 2020, nun zum siebten Mal also, zusammen mit Herrn Professor Feld, der seine Expertise zum wirtschaftlichen Ausblick auf das kommende Jahr mit uns teilen wird.
Titus, das wird sicherlich eine spannende Herbstveranstaltung und ihr habt jetzt auch sicherlich viel zu tun und wir haben hier viel zu besprechen. Zu den Themen Energiewende, Preise, Versorgung, zu Krisen und Klimadruck. Und bei uns ist eine der bekanntesten deutschen Energieökonominnen. Sie leitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt. Sie ist Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik, befragte Expertin, Bestsellerautorin und jetzt bei uns. Schön, dass Sie da sind, Professor Dr. Claudia Kempfert.
Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit der Frage, wie Energiepolitik, Wirtschaft und politische Entwicklungen zusammenhängen. Der Iran-Konflikt zeigt uns erneut schmerzhaft den Einfluss von Geopolitik auf die Energiepreise. Und was vielleicht abstrakt klingen mag, hat ganz konkrete Auswirkungen auf unser Leben, die Spritpreise und letztlich Preise nahezu aller Güter für uns Verbraucher. Frau Professor Kempfert, wie gut ist es uns in den vergangenen Jahren gelungen, weniger abhängig von fossilen Brennstoffen zu werden?
Naja, wir sind immer noch abhängig von fossilen Brennstoffen. Also da ist es noch nicht so gut gelungen, wirklich unabhängiger zu werden. Was insbesondere daran hängt, dass wir noch immer im Bereich Verkehr, also wenn wir Verbrennungsmotoren nutzen im Auto oder auch in anderen Straßenverkehren, deren Öl oder Benzin nutzen oder auch im Heizbereich, ist der Anteil von fossiler Energie noch immer bei über 75%. Und das liegt an den vielen Gasheizungen, die wir haben. Also 50% aller Haushalte in Deutschland heizen mit Gas, 25% noch immer mit Öl. Und das muss importiert werden. Und dieser Konflikt, den wir im Moment ja haben, wieder einmal ein neuer, der Iran-Konflikt, zeigt ja einmal mehr, wie gefährlich diese Abhängigkeit von fossilen Energien wirklich ist. Also wenn jetzt so eine zentrale Förderregion oder auch Transportrouten wie die Straße von Hormuz unter Druck gerät, dann steigen eben Öl- und Gaspreise oder insbesondere auch Energiepreise insgesamt. Und damit steigen auch die Inflations- und Konjunkturrisiken. Und das ist kein Naturgesetz, das ist die Folge unserer fossilen Abhängigkeit. Und das müssen wir dringend reduzieren. Also ich würde mal sagen, wir sind nicht mehr so abhängig wie noch vor 50 Jahren vom Öl. Da haben wir doch noch einiges getan, aber noch immer viel zu abhängig. Und das bezahlen wir heute teuer mit sehr hohen Preisen und auch mit einem Einbußen der wirtschaftlichen Entwicklung.
Wir bezahlen dies, Frau Dr. Kempfert, sagen Sie gerade. Wenn wir von diesem Szenario der aktuellen globalen Krisen auf die Energiewende in Deutschland schauen und auf den Zustand und die Ziele dort. Deutschland will ja bis zum Jahr 2030 80% des Stroms aus erneuerbaren Energien beziehen. Gleichzeitig, wie Sie gerade auch schon sagten, hängen wir stark an der fossilen Energie und gerade auch Industrie und Verkehr. Also wie können und wie müssen wir ein unabhängiges und bezahlbares Energiesystem schaffen?
Also das Gute ist ja, wir haben mittlerweile schon knapp 60% des Stromangebots aus erneuerbaren Energien geschafft. Also knapp 60% der eingespeisten Stromerzeugung kommt aus erneuerbaren Energien. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Und wir müssen natürlich sehr viel mehr tun. Die entscheidende Aufgabe ist jetzt, dass wir mehr Wind- und Solarenergieanlagen ausbauen. Also da geht es darum, das nicht auszubremsen, wie man aktuell mit einigen Vorhaben jetzt leider macht, indem man die Anreize für den Ausbau für Solarenergie nicht weiterführt oder es zumindest eindämmt, indem man auch den Push, den es jetzt gab beim Ausbau der Windenergie, eher doch wieder einzudämmen droht. Das geht dann in die falsche Richtung. Also das ist das Allererste und das Allerwichtigste. Also alle erneuerbaren Energien ausbauen, Wind und Solar sind da an erster Stelle dabei. Aber das ist nicht alles. Also wir müssen das gesamte Energiesystem modernisieren. Da geht es um Digitalisierung, digitale Netze, Preisinformationen in Echtzeit, also wo man auch dynamische Tarife benötigt, um Angebot und Nachfrage permanent aufeinander auszugleichen und dann auch die Chancen zu nutzen, die die Digitalisierung, die Smart Meter haben, dass man eine flexible Nachfrage generiert und auch Speicher nutzt, zum Beispiel auch Heimspeicher oder Großbatteriespeicher oder auch die ganzen Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge, die hinzukommen, die haben auch jede Menge Batteriespeicher im Angebot. Das alles zueinander führen, darum geht es. Und mehr auch den Wärmebereich insgesamt elektrifizieren, den Verkehrsbereich natürlich mit mehr Elektromobilität auf der Straße, auf der Schiene, aber auch die Industrie, die auch Großwärmepumpen nutzen kann, beispielsweise Großbatterien nutzen kann, Dekarbonisierung mittels Wasserstoff, grünem Wasserstoff. Also da ist eine lange, lange Liste an Chancen, die wir umsetzen können. Also da scheitert es nicht an fehlender Technologie, sondern vor allem an eher, ich würde mal sagen, Koordinations- und auch Infrastrukturaufgaben. Und ich habe auch ein aktuelles Buch, wo ich sehr zentral davor warne, in meinem Buch als zentrale Warnung, welches heißt Kurzschluss. Also wir kennen ja die Technologien, aber uns droht immer wieder, dass wir Zeit verlieren, weil wir immer und immer wieder überholte fossile Strukturen hinein investieren und rückwärtsgewandte Debatten führen. Und jetzt gilt es, umzusteuern und nicht wieder immer nach drei Schritte vorwärts, zwei wieder zurückzugehen oder wenn es ganz schlimm kommt, drei wieder zurückzugehen, sondern wirklich vorwärts das Energiesystem insgesamt umzubauen. Darum geht's.
Sie sprachen die Netze, die Stromnetze, die Infrastruktur in Deutschland an. Inwiefern findet denn dieser Ausbau tatsächlich in dem Tempo statt, wie er notwendig wäre? Als Betreiber von Solaranlagen merken wir, dass wir immer wieder abgeschaltet werden, weil gerade die Netze überlastet sind. Sehen Sie da ein gutes Vorankommen oder ist uns da vor allen Dingen die Bürokratie noch deutlich im Weg? Wie schätzen Sie es ein?
Also beim Thema Netze würde ich auch an allererster Stelle immer die Flexibilisierung nennen wollen und Digitalisierung. Also alles entscheidend ist, wie gut wir auch auf der dezentralen Smart-Netze, also Smart-Grid-Ebene miteinander verzahnt sind und Solaranlagen nicht abstellen müssen. Wir können sie im Übrigen auch mittels Batteriespeicher den Strom da speichern oder indem wir eine Flexibilisierung der Nachfrage auf das Angebot einbringen. Und das würde ich eher unter Flexibilitätsoptionen benennen wollen. Dazu gehört Digitalisierung, Smart Grids, Preisinformationen in Echtzeit, dynamische Tarife, nicht nur Stromtarife, sondern auch Netztarife. Und wenn man all das hätte, dann würde man sehr viel mehr Nutzen haben, die Kosten massiv senken können und müsste nicht jedem Netz oder immer nur den Netzausbau in den Vordergrund stellen, sondern eine Netzmodernisierung insgesamt geht es um eine Modernisierung und vor allen Dingen die dezentralen Netze viel, viel stärker in den Vordergrund rücken und die Optimierungen und digitalisieren, dann hätten wir sehr, sehr viel mehr Vorteile und müssten überhaupt niemanden mehr abstellen.
Die Atomkraft wurde seinerzeit unter Frau Merkel abgeschafft und das doch recht plötzlich. Und jetzt werden Stimmen lauter, die nach neuen Atomanlagen rufen, weil der Strom günstig sei. Die EU hat dafür einen Schritt geebnet, nämlich unter der Taxonomieverordnung den Atomstrom als grün klassifiziert. Gehen Sie davon aus, dass wir in Deutschland wieder nuklearen Strom produzieren werden?
Nein, also ich halte das nahezu für ausgeschlossen, dass wir nuklearen Strom produzieren werden. Und wenn, wäre das etwas, was dann in einigen Jahrzehnten erst kommen müsste oder kommen könnte, weil die Anlagen zu bauen mittlerweile ja fast 15 Jahre, wenn nicht sogar 20 Jahre brauchen und massive Subventionen gezahlt werden müssen. Das sieht man ja an den Anlagen in England, insbesondere Finnland oder auch jetzt Frankreich, die ja auch erhebliche Probleme haben mit den Anlagen. Also Atomkraft ist ja nicht nachhaltig. Die Investitionen jetzt unter Nachhaltigkeitsaspekten zu titulieren in der Taxonomie, das ist ja erstmal nur eine finanzpolitische Klassifizierung. Das ist hat keine wissenschaftliche Basis. Also Atomkraft ist weder ökologisch nachhaltig noch ist sie billig. Also auch mit den abgeschriebenen Anlagen, siehe in Frankreich, muss man den Strom subventionieren, damit der Strompreis niedrig ist. Und deswegen zeigen zahlreiche wissenschaftliche Studien, dass die Atomkraft, gerade Neubau von Atomanlagen, enorm kapitalintensiv ist, sehr lange Planungs- und Bauzeiten benötigt werden und dann auch ungelöste Probleme noch immer da sind bei der Endlagerung und auch beim Rückbau. Also wenn wir da heute drauf setzen würden, dass wir in einigen Jahrzehnten Atomkraft wollen haben, dann müssten wir jetzt entsprechend die Subventionen zahlen. Und das halte ich eher für ausgeschlossen, weil wir so viel bessere Alternativen haben, die sehr viel billiger sind, die wir sofort bauen können. Erneuerbare Energien, Digitalisierung, smarte Netze, Speicher, Flexibilität, Energieeffizienz, die Liste ist da ja lang, die wir jetzt sofort umsetzen sollten und nicht in ferne Zukunft schauen. Also Atomkraft ist ja auch keine Brückentechnologie. Die Brücke, wir haben ja das rettende Ufer schon erreicht mit den erneuerbaren Energien. Und wenn wir da jetzt in einigen Jahrzehnten auf die Kernspaltung setzen würden, dann würde es sehr teuer werden. Wir hätten erhebliche Probleme, auch gerade vor dem Hintergrund der Endlagerfrage. Und deswegen hielt ich es eher für extrem unwahrscheinlich, dass wir in Deutschland Atomkraftwerke bauen. Zumindest fehlt dafür die wissenschaftliche Basis und wir müssen erhebliche Kosten dafür bereitstellen.
Die Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle, auch der Klimawandel beim Thema Energie. Und das mussten wir in diesem Sommer ja spüren, auch mit der extremen Hitze, mit der wir umgehen mussten. Dies zeigt ja, dass wir uns offenbar auch anpassen müssen. Wie schätzen Sie denn beim Hitzeschutz die Lage in Deutschland ein, wenn ich an all die Klimaanlagen auch denke, die überall installiert werden? Also wo liegen denn da die Chancen, jetzt wichtige Veränderungen voranzutreiben und auch nachhaltig voranzutreiben?
Ja, also dieser Sommer hat ja sehr einmal mehr gezeigt, dass Hitze die wahrscheinlich am meisten unterschätzte Klimafolge ist. Sie ist ja nicht unangenehm, sondern sie ist eine reale Gesundheitsgefahr, insbesondere für ältere Menschen, für chronisch Kranke, kleine Kinder, auch Menschen, die draußen arbeiten, ist diese Hitze eine erhebliche Gesundheitsbelastung. Und es gibt ja, also der Bund hat ja inzwischen einen Hitzeschutzplan und auch verschiedene Musterpläne entwickelt. Die konkrete Umsetzung liegt aber im Wesentlichen bei den Ländern und bei den Kommunen. Und die ächzen darunter, dass sie nicht genügend Unterstützung haben. Das Personal fehlt und da bedarf es erheblicher Nachsteuerung. Und mich wundert es auch in der öffentlichen Debatte, dass wir haben fast 15.000 Hitzetote, wird abends in der Tagesschau berichtet. Und es gibt überhaupt gar keinen Aufschrei, gar keine Diskussion darum, Und die Krankenhäuser schlagen Alarm und die Ärzte, dass die Krankenhäuser viel zu warm sind, es fehlen da Klimaanlagen. Genauso in den Pflegeheimen, wir sind da überhaupt nicht drauf vorbereitet. Wir haben keine konkreten Hitzeaktionspläne, also konkrete Warnsysteme, kühlere Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, die auch kühl sind, Verschattung, mehr Bäume, mehr Grünflächen in den Städten, in den Kommunen, viel zu viele versiegelte Flächen, da muss es Entsiegelungen geben. Trinkwasserangebote, natürlich eine Stadtplanung, die auch die Hitze immer mitdenkt. Und mein Büro ist direkt in Berlin Mitte, an Jamm-Dahme-Markt. Den hat man umfassend umgebaut, sehr, sehr lange. Und als ich zum ersten Mal die neue Fläche betrat, habe ich meinen Augen nicht getraut. Es gibt nur versiegelte Fläche und keinerlei Bäume, keinerlei Verschattung. Das ist eine unglaubliche Aufhitze, also wie ein Wärmespeicher mitten in der Stadt. Jetzt bei diesen Hitzetemperaturen ist das eine große, große Gesundheitsgefahr. Aber natürlich, Sie haben es erwähnt, es gibt auch Chancen. Also Klimaanpassung ist dabei nicht nur Schadensabwehr, würde ich sagen, sondern eine grünere, auch eine schattigere Stadt ist lebenswerter, gesünder und häufig auch wirtschaftlich attraktiver. Also deswegen müssen wir da beim Klimawandel immer zweigleisig fahren. Also die Emissionen müssen runter. Das heißt Klimaschutz betreiben, aber auch gleichzeitig müssen wir uns leider auf die Folgen vorbereiten, die bereits jetzt unvermeidbar geworden sind.
Ja, vielen Dank. Eine abschließende Frage meinerseits mit der Bitte um eine kurze Antwort aufgrund von Zeitengpässen. Frau Professor Kempfert, wenn wir uns Deutschland im Jahr 2036 anschauen, blicken Sie da besorgt oder optimistisch auf das Thema Energie?
Also ich bin ja Grundoptimistin, das hat man mir schon oft bescheinigt, also insofern optimistisch. Und das bedeutet, dass ich einfach hoffe, dass die wirtschaftlichen Chancen der Energiewende erkannt werden, jetzt nicht noch weiter ausgebremst werden, auch durch schreckliche Wahlergebnisse in dieser Richtung. Also Parteien, die das alles wieder rückgängig machen, das wäre die grundsätzlich falsche Richtung. Da hoffe ich einfach auf Vernunft, auf Aufklärung und auf die wirtschaftlichen Chancen, die auch die Unternehmen umsetzen und die Rahmenbedingungen, die stimmen. Also insofern wäre ich eher optimistisch.
Es war wieder richtig spannend, Professor Kempfert, mit Ihnen zu sprechen, die Meinungen und Einschätzungen zu hören. Ich habe noch eine kurze Frage. Ich hatte gelesen, Sie wollten eigentlich Tierärztin werden. Jetzt weiß ich nicht, ob das stimmt. Aber wenn ja, bereuen Sie manchmal, dass Energie jetzt Ihr Thema ist? Weil abschalten ist wahrscheinlich für Sie schwer möglich in diesen Zeiten.
Also grundsätzlich habe ich da gar kein Problem mit, auch meine Freizeit so zu gestalten, dass ich da ausreichend Ablenkung bekomme durch entsprechende auch Freizeitgestaltung in der Natur oder durch Fahrradfahren. Solche Dinge, also da braucht sich niemand Sorgen zu machen, auch wenn es da viel los ist. Ich bereue das in keiner Minute, nicht Tierärztin geworden zu sein. Das war auch in der sehr jungen Jugend noch ein Wunsch, der dann später in Richtung Ärztin sich gewandelt hatte. Und auch das habe ich dann nicht gemacht und habe mich da für dieses Studium entschieden. Und das hat mich ja von Anfang an so fasziniert. Und es ist ein Riesenprivileg, dass ich einfach an Themen arbeiten kann, die mir unglaublich viel Spaß machen und mein ganzes Leben lang mich mit Themen beschäftigen kann, an denen ich so gerne forsche. Also sicherlich hätte ich in der Medizin aktuell auch viele Forschungsfelder gefunden. Das will ich nicht sagen. Ich glaube, da wäre ich jetzt, wenn ich anfangen würde, auch entsprechend wäre es eine schwierige Wahl. Aber ich bin hinlänglich glücklich, dass ich mich jetzt einfach mein ganzes Leben lang damit beschäftigen kann. Und die Themen gehen uns nicht aus. Das wird ja immer wichtiger.
Da haben Sie absolut recht. Und schön, dass es Ihnen Spaß macht. Dann macht es natürlich auch uns Spaß, weil Sie haben uns hier bereichert in diesem Podcast. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Ja, und wer das Thema natürlich noch tiefer vertiefen möchte, der kann eben noch auch in Ihrem Buch nachlesen. Und dann wünschen wir Ihnen weiterhin viel Freude beim Steckerziehen in der Freizeit. Und ganz herzlichen Dank nochmal, Frau Professor Dr. Kempfert.
Ich danke Ihnen für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht. Schönen Tag.
Ganz herzlichen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Ja, Titus, das war ein spannendes Gespräch mit Professor Dr. Claudia Kempfert. Wirklich immer toll, Sie als Gesprächspartner zu haben. Ja, und blicken wir jetzt nochmal eben wieder zurück auf den August, holen wir uns das Sommergefühl nochmal zurück. Gucken wir auf die Geschehnisse an den Märkten. Vielleicht zuerst gucken wir auf die Kapitalmärkte. Da war im August, glaube ich, wieder einiges los. Erzähl es uns.
Es war unterm Strich ein guter Börsenmonat, Bianca. Die führenden Börsen in Europa und den USA legten im Schnitt rund 2% zu. Besonders gut lief es für das Edelmetall Gold, das wir ja standardmäßig in unseren Depots haben. Nach einer Achterbahnfahrt des Goldpreises im laufenden Jahr legte Gold im August gute 9% zu. Und all die genannten Renditen verstehen sich bereits auf Euro umgerechnet.
Die Berichtssaison, die ist fürs zweite Quartal ja fast abgeschlossen. Traditionell verkündet dann Nvidia als einer der letzten Unternehmen seine Zahlen. Die lassen uns weiter staunen.
Das tun sie tatsächlich, Bianca. Es waren extrem starke Zahlen. Nvidia hat einen Umsatz im vergangenen Quartal von 96 Milliarden US-Dollar berichtet. Und das vielleicht noch erstaunlichere ist, wie denn die Bruttomarge ist. Also wie viel bleibt denn davon bei Nvidia hängen? Und die sogenannte Gross Margin beträgt 75%. Das ist wirklich gigantisch. Insofern verbuchte das Unternehmen rund 60 Milliarden Gewinn im vergangenen Quartal. Aber es gibt auch noch weitere Unternehmen mit guten Zahlen. Und die Reaktionen auf die Unternehmensergebnisse fielen oft sehr heftig aus. Und die sind gar nicht so sehr erkennbar in den Indexentwicklungen, die ich eben erwähnte. Denn es war keine Seltenheit, dass Aktienkurse nach Veröffentlichung von Ergebnissen so rund 20% stiegen oder auch rund 20% fielen. Also schon heftige Volatilität unter der Oberfläche der Indizes.
Und wie lautet eure Einschätzung? Wie lange könnte dieser Höhenflug anhalten oder auch diese extreme Volatilität?
Naja, es gibt dieses scheinbar nicht zusammenpassende Bild von geopolitischen Spannungen auf der einen Seite, ungelöste Krisen, wo man hinschaut, und auf der anderen Seite die laufenden Kapitalmärkte. Und die sind begründet eben genau durch die sehr, sehr starken Ergebnisse. Wir haben in den USA in der Breite ein starkes Ergebniswachstum, ein Umsatzwachstum, also all das, was man haben möchte. Und das begründet den Höhenflug und der muss auch nicht enden, auch wenn es natürlich das ein oder andere Risiko, insbesondere auch Entwicklungen im Iran, da gibt.
Kommen wir von den Aktienmärkten zu den Anleihemärkten, schauen wir auch darauf. Und die Anleihen, die sind für euch und eure Kunden auch eine wichtige Anlageklasse. Bei den Renditen, da gibt es Rekordstände. Ja, und diese Rekordstände, die erzeugen ziemlich viel Gegenwind, sodass die USA auch Maßnahmen ergreifen oder Maßnahmen ergriffen haben. Was braut sich denn da zusammen, Titus?
Ja, das stimmt. Wir zeichnen ja heute am 2. September auf und in den vergangenen Tagen sind die Zinsen von langläufigen Staatsanleihen, den sogenannten 10-jährigen oder 30-jährigen Anleihen diverser Länder, doch deutlich gestiegen. Die Renditen von 10-jährigen deutschen Staatsanleihen liegt derzeit bei 3,35%. Unsere Nachbarn in Frankreich müssen 4,21% Zinsen zahlen. In den UK, also Großbritannien, sind wir schon bei über 5,2% und in den USA liegen die Zinsen bei 4,8%. Und warum sind die Zinsen gestiegen? Und mit steigenden Zinsen gehen auch fallende Kurse einher. Die zwei hängen eindeutig zusammen. Die Anleger rechnen mit einer anhaltenden Inflation. Zuerst war das Narrativ, der Konflikt im Iran ist temporär. Wir sprechen über 2-3 Monate. Dann ist die Straße von Hormuz wieder geöffnet. Und insofern sollten die Energiepreise fallen. Das nehmen die Marktteilnehmer heute nicht mehr ab, sondern rechnen mit einer anhaltenden Inflation und fordern daher auch höhere Zinsen, um real, also nach Inflation, auch Geld zu verdienen. Du sprachst die Sofortmaßnahmen des US-Finanzministeriums an. Die kündigten an, sofort Anleihen zu kaufen, um dem Kursrückgang ihrer Wertpapiere gegenzuwirken. Und das verpuffte schnell und erwies sich als nicht nachhaltig. Allerdings blicken wir als Vermögensverwalter auch mit einem positiven Auge auf die steigenden Zinsen, denn die Zinsen sind zurück. Und das ist ja per se erstmal eine gute Nachricht für Anleger. Und die große Frage und Herausforderung ist, zu welcher einer Neubewertung der anderen Anlageklassen, also Immobilien, Aktien, Rohstoffen, führen diese steigenden Zinsen?
Also die Zinsen sind wieder zurück, sagtest du gerade. Ihr schaut mit einem positiven Auge oder Blick da drauf. Aber erklär uns doch mal, warum hat es einen Effekt auf andere Anlageklassen? Positiv, ne? Zinsen gehen hoch, aber bei Aktien und beim Goldpreis gibt es Auswirkungen.
Ja, also du kannst dir vorstellen, Bianca, die Zinsen gerade für sichere Anleihen wie die deutschen oder amerikanischen Staatsanleihen, die sind immer die Basis von allem. Das heißt, ich als Anleger kann ja wählen, investiere ich mein Geld dort und habe eine sehr hohe Sicherheit oder bin ich bereit, Risiken in Kauf zu nehmen, zum Beispiel in Aktien zu investieren oder in Gold zu investieren, wo ich ja keine Verzinsung bekomme. Und wenn ich diese Risikobereitschaft mitbringe, dann erwarte ich auch höhere Renditen, als ich es bei den sicheren Anleihen bekomme. Und das ist genau die Auswirkung, die jetzt stattfindet. Das heißt, auch die anderen Anlageklassen werden hinterfragt. Und relativ gesehen, wenn nur die Zinsen steigen und nicht die Renditen von Aktien, dann müsste ja das Geld raus aus den Aktien, rein in die Anleihen steigen. Das ist aktuell nicht so wirklich der Fall, weil wir haben es gerade angesprochen mit dem Beispiel Nvidia. Dort steigen die Renditen eben auch. Und solange die Zinsen steigen und die Aktienrenditen ebenfalls, passiert nichts, aber das ist sicherlich ein Thema, wie lange das jetzt noch so anhält. Stichwort Immobilien. Viele unserer Kundinnen und Kunden haben natürlich Immobilien und ich glaube, da ist es relativ eindeutig, wieso der Einfluss von höheren Zinsen sich auf die Immobilienpreise auswirkt. Denn wenn ich jetzt eine Immobilie kaufe und einen Kredit aufnehme, was ja die meisten Menschen tun, um eine Immobilie zu erwerben, so sind die höheren Zinsen, die ich jetzt bezahlen muss, weil die Zinsen allgemein gestiegen sind, führen dazu, dass ich mir weniger Geld leihen kann. Und damit kommen auch die Immobilienpreise unter Druck. Wir haben es vor einigen Jahren umgekehrt erlebt. Die Zinsen sind immer weiter gesunken bis auf nahe Null. Und das hat auch zu deutlich ansteigenden Immobilienpreisen geführt.
Und wie lautet jetzt eure Strategie, wenn wir nochmal auf den Anleihemarkt schauen?
Tatsächlich sehen wir bei einzelnen Anleihen derzeit Chancen und sind auch gerade im Begriff, Transaktionen vorzubereiten, auf die ich logischerweise gerade nicht eingehen kann. Und ich glaube, im Detail werden wir hierzu auch zu unseren Kunden Ende diesen Monats nochmal einen Ausblick geben, nämlich bei unserer Herbstveranstaltung, wo wir zunächst Herrn Professor Dr. Lars Feld wieder begrüßen und dann auch unsere Strategie zu Aktienanleihen für das kommende Jahr.
Und da sind auch noch Plätze frei für unsere Zuhörer.
Ja, du sprichst es an, die Veranstaltung ist eigentlich nur unseren Kunden vorbehalten. Aber wir haben bewusst ein paar wenige Plätze freigehalten und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können uns gerne eine Nachricht schreiben und ein paar wenige Plätze haben wir für Sie reserviert.
Das klingt wirklich spannend. Melden Sie sich also bei Portfolio Concept in Köln. Ja, und Titus, Professor Dr. Kempfert, die hat uns so viel Interessantes über die Energiewende erzählt. Da denken wir uns, also eine Börsenweisheit, ein Chart oder eben eine Kundenfrage, die fällt diesmal aus. Aber da denken wir dann bei der nächsten Aufnahme wieder dran. Also dann würde ich sagen, ich bedanke mich schon mal bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wieder für Ihr Interesse. Schön, dass Sie bei uns waren. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Und vielleicht lernt man sich ja auch früher oder später mal live kennen. Das wäre wirklich toll.
Ja, auch von meiner Seite vielen lieben Dank fürs erneute Zuhören. Und wenn Ihnen unser Inhalt gefallen hat, dann freuen wir uns über Ihre Bewertung und sagen nochmal ganz herzlichen Dank und bis zum kommenden Monat.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Reden wir über Geld, der Podcast von Portfolio Concept. Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Webseite unter www.portfolio-konzept.de. Die rechtlichen und Risikohinweise sind von großer Bedeutung. Sie finden diese in den Shownotes in jeder Folge. Lesen Sie sie gerne nach.